Ich hab's gut. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Ach, wie schön euch zu sehen. Ich habe nur mit 12 gerechnet, jetzt sind's mehr. 13. Und wir wollen mal gucken, ne, dass wir miteinander uns ausrichten auf Gottes Wort. Denn Gottes Wort kann ja auch im besten Fall, wenn sein Heiliger Geist es unterstützt, das, was wir hören, die Wirkung wie so ein offenes Fenster, ne? Als du eben das Fenster aufgemacht hast, die frische Luft reinkam, Vögel zwitschern. Das ist ja nichts Schlimmes, wenn man frische Luft hat, ne? Das ist was Schönes. Und deswegen wünsche ich mir, dass es ähnlich ist. Und wenn zwischendurch das Fenster wieder aufgeht, dann denkt ihr, wow, Wort Gottes kommt raus oder so. Wir gucken mal an der Stelle. Ich habe euch keine Folien vorbereitet. Ich habe mir eure Predigten der letzten Zeit ein bisschen durchgeguckt und da meinte ich, dass keine Folien über YouTube kamen. Dann dachte ich, okay, da müssen wir alle durch. Außerdem ist es ja so schön, wenn Geschwister wieder ihre Bibeln mitbringen. Und einen Bruder habe ich gesehen, der hatte eine Bibel dabei. Ah, da ist eine Schwester, guck mal. Ja, das ist doch wunderbar, wenn man die Bibeln wieder zur Hand hat, so wie früher. Ne? Also, dass die Tradition uns sagte, prüfet alles, was geschrieben steht, ne? Ob sich es auch so verhält. Wir wollen mal schauen. Ihr habt euch ja, also ihr könnt schon mal blättern, Jesaja 40, darum geht es gleich. Und ihr habt euch in der letzten Zeit hier in der Gemeinde mit dem Buch Exodus beschäftigt. Wolfram hat da eine Predigtreihe gehalten und deswegen habe ich gar kein schlechtes Gewissen, euch also jetzt auch wieder mit dem Alten Testament zu konfrontieren, auch wenn wir ja eigentlich auf Ostern zugehen und es andere Gemeinden gibt, die sich jetzt am Kirchenjahr orientieren. Wir schauen jetzt aber in die Schrift des Alten Bundes rein und dort möchte ich gerne mit euch Jesaja 40 ab Vers 25, von 25 bis 31 lesen. Ich lese den Text einmal vor. Mit wem wollt ihr mich also vergleichen, dem ich gleich sei, spricht der Heilige? Hebt eure Augen in die Höhe und seht, wer hat all dies geschaffen? Er führt ihr Heer vollzählig heraus und ruft sie alle mit Namen. Seine Macht und starke Kraft ist so groß, dass nicht eins von ihnen fehlt. Warum sprichst du denn, Jakob, und du, Israel, sagst, mein Weg ist dem Herrn verborgen und mein Recht geht an meinem Gott vorüber? Weißt du nicht? Hast du nicht gehört? Der Herr, der ewige Gott, der die Enden der Erde geschaffen hat, wird nicht müde noch matt. Sein Verstand ist unausforschlich. Er gibt dem Müden Kraft und Stärke genug dem Unvermögenden. Jünglinge werden müde und matt und Männer straucheln und fallen. Aber die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Soweit dieser Text, der euch vielleicht vom Sound her vertraut ist, ganz bewusst Luther, da weiß man so, aha, so läuft das in etwa. Ich werde an manchen Stellen, wenn ich den Text jetzt nochmal wieder vorlese, etwas anders betonen. Denn vielleicht hat euch der Text beim Lesen an der einen oder anderen Stelle abgeschüttelt, wie so ein bockiges Pferd, dass man dachte, bah, wer redet denn jetzt überhaupt? Wir gucken uns das mal im Einzelnen an. Mit wem wollt ihr mich also vergleichen, dem ich gleich sei, spricht der Heilige Gott. Gott spricht jetzt also. Und diese Aufforderung wird ergänzt, hebt eure Augen in die Höhe und seht, wer hat all dies geschaffen? Gott ist der Schöpfer aller Dinge. Und diese Frage, wer hat all dies geschaffen, ist natürlich eine rhetorische Frage. Mit wem wollt ihr mich also vergleichen, dem ich gleich sei? Das ist so ein bisschen wie so ein Rapper, wie an einer brennenden Öltonne, der dann steht und sagt, ey Alter, mit wem willst du mich eigentlich vergleichen? Was denkst du dir denn eigentlich? Wen willst du denn mir, dem lebendigen Gott, an die Seite stellen? Was irgendwie geschaffen ist, ist mir denn ähnlich? Das ist eine rhetorische Frage und es ist natürlich auch eine kleine Provokation. Er fragt so, ey, komm, wem? Was bringt doch, sag doch irgendwas. Diese Fragen sind provokativ. Provokation bedeutet hervorrufen. Sie wollen eine Reaktion hervorrufen. Mit wem willst du mich denn vergleichen? Guckt doch mal, hebt eure Augen in die Höhe und seht, wer hat denn das alles hier geschaffen? Gott ist der Schöpfer aller Dinge. Gott ist der Schöpfer allen Seins. Gott hat nicht nur die Dinge geschaffen, die in Raum und Zeit sind. Das würde ja voraussetzen, dass es vor der Schöpfung Raum und Zeit gab. Also einen leeren, langweiligen, schwarzen Raum. Aber Gott hat alles geschaffen. Das heißt, Gott hat auch Raum geschaffen. Und er hat Zeit geschaffen. Gott hat alles geschaffen. Gott hat alles aus dem Nichts ins Dasein gerufen. Und dieses Wort, da steht im Hebräischen steht da bara, dieses Wort wird dann gebraucht im Verlauf des Alten Testamentes für immer, immer dann, wenn Gott etwas Neues schafft. Ihr beschäftigt euch ja im Buch Exodus mit der Herausführung des Volkes Israel aus Ägypten. Israel ist dann später aber noch einmal versklavt worden im heutigen Irak in Babylon. Und auch diese Herausführung aus Babylon wird bezeichnet als Neuschöpfung. Gott hat bara, er hat geschaffen. Ihr kennt das vielleicht, dass manche Prediger dann zitieren und zeigen wollen, dass sie mal Hebräisch gelernt haben. Bereshit bara Elohim hashamayim v'haaretz. Gott hat geschaffen, Himmel und die Erde. Und danach hört es auf. So auch bei mir. Ja? Also das ist, Gott hat geschaffen an der Stelle. Gott schafft. Und wenn Gott etwas schafft, dann handelt der souveräne Gott. Wenn wir etwas schaffen, müssen wir etwas nehmen, das Gott schon geschaffen hat. Gott aber kann aus dem Nichts schaffen. Gott schafft aus dem Nichts und handelt an dem Nichts. Römer 4, Gott spricht zu dem, was nicht ist, dass es sei. Das macht Gott. Gott ist der Schöpfer. Der kann sowas. Hier handelt also der souveräne Gott aus dem Nichts. Wenn wir jetzt auf Ostern zugehen, wenn Jesus aufersteht von den Toten, dann ist das auch Neuschöpfung. Auch Neuschöpfung. Wir würden sagen, oh, da hat Gott aber Glück gehabt, dass Jesus nicht 100% tot war, sondern nur 99%. Weil sonst wäre er ja tot gewesen. Nee. Auferweckung von den Toten bedeutet, Jesus war tot, nicht fast tot. Im Bild gesprochen, Menschen können, wenn noch ein Funken da ist, dann gehen sie hin und sagen, ach, ich habe es geschafft. Ja? Das braucht Gott nicht. Gott handelt aus dem Nichts. Wenn du Jesus Christus vertraust, dann hat Gott dort bara geschaffen. Da war nämlich kein Vertrauen, wo Gott dachte, oh Gott sei Dank, so ein bisschen. Gott spricht Gott sei Dank. Also Gott sei Dank, da war noch ein bisschen Glaube, sodass ich den anfachen konnte. Nein, ein Mensch ist Sünder und heißt ja gerade, er lebt in Trennung von Gott. Der will Gott nicht. Es ist keine Verbindung da. Und Gott schafft dort, wo nichts ist, Leben, Verbindung. Das ist unglaublich. Das kann niemand. Gott kann. Und Gott will. Und ich weiß nicht, ob ihr es wusstet, aber ihr werdet sterben. Also hoffentlich nicht heute. Aber ihr werdet. Und wir auch. Ich auch. Und wenn wir dann auferstehen zu neuem Leben, weil wir Jesus Christus vertrauen, dann auch werden auch wir neu erschaffen. Die Bibel lehrt nicht die unsterbliche Seele, sondern Gott schafft neu. Aus seinem souveränen Gedächtnis werden wir neu erschaffen zu ewigem Leben, weil Gott der Schöpfer ist. Hebt eure Augen, sagt Jesaja. Guckt doch, wer hat das alles geschaffen? Und wenn wir jetzt weiterlesen, merken wir, was ist jetzt? Er führt ihr her und dann geht's weiter. Wir müssen beim Lesen dieser Texte hellwach sein, denn eben hat ja Gott gesprochen, der Heilige. Und plötzlich heißt es, er, wer denn? Ja, Gott. Jetzt wechselt die Perspektive, jetzt spricht Jesaja im Namen Gottes. Wir müssen immer gut achten, wer redet eigentlich? Ist es Gott selber oder ist es der Prophet in der Vollmacht Gottes? Hier jetzt der Prophet spricht über Gott. Er führt ihr her, langes Es, ne? Vollzählig heraus und ruft sie alle mit Namen. Seine Macht und starke Kraft ist so groß, dass nicht eins von ihnen fehlt. Hä? Was? Das muss man, glaube ich, erklären, oder? Das ist ja verrückt. Mit dem Her ist hier jetzt, also das Bild ist, glaube ich, klar, oder? Das Bild sieht so aus, da ist ein Exerzierplatz, wo Soldaten üben. Und jetzt müssen die Soldaten, weil der Stratege, der befehlshabende Offizier spricht, kommt alle heraus. Und dann kommen alle raus und müssen dann antreten auf dem Exerzierplatz. Das ist das Bild. Mit dem Heer sind jetzt keine Menschen gemeint, sondern der Gott Israels ruft alle Sterne hervor, das Sternenheer. Die anderen Religionen der damaligen Zeit verehrten Sterne und nicht leuchtende Sonnen, nämlich Planeten, als Götter. Man nennt das aus heutiger Sicht Astralkult. Das war üblich. Mond und Venus und andere Planeten und Sterne wurden dann verehrt als Götter. Gottes Macht und Stärke ist so groß, dass jetzt keiner dieser als Götter verehrten Sterne einfach auf seiner Koje liegen bleibt. Alle müssen jetzt nach vorne kommen, müssen sich aufrappeln und auf dem Exerzierplatz erscheinen. Wenn Gott spricht, dann müssen auch die Sterne, die andere Religion als Götter verehren, gehorchen. Das ist damit ausgedrückt. Das ist ganz wichtig. Wenn der wahre Gott spricht, müssen die falschen Götter gehorchen. Ihr kennt das ja. Wenn der Kuchen spricht, müssen die Krümel schweigen. Ne? Und genau so hier auch, Gott spricht und alle müssen kommen. Damit ist nicht direkt ausgesagt, dass es wirklich andere Götter gibt. Es ist eher ein Spiel mit Worten. Es ist eine Provokation. Jesaja will hier ein bisschen Ärger machen. Der ärgert. Der disst so ein bisschen. Ja? Er sagt hier, ey Leute, eure Götter, die müssen antanzen, wenn der wahre Gott spricht. Das ist eine frotzelige Anspielung. Und die damaligen Menschen haben das verstanden. Die haben gesagt, hohoho, das ist aber mutig. Mann, Mann, Mann. Warum sprichst du denn, Jakob? Und du, Israel, sagst, jetzt lese ich mal bewusst anders vor. Oh, mein Weg ist dem Herrn verborgen. Mein Recht geht an meinem Gott vorüber. Ihr müsst euch das mal mit anderen Worten vorstellen, mit anderer Intonation vorstellen. Israel oder Jakob befindet sich in der Fremde, in Babylon, entführt von den Babyloniern, geraubt, ohne Heimat in einem fremden Land, verschleppt, ohne Hoffnung zurückzukehren. Und da scheinen viele gesagt zu haben, genau das hier, oh, Gott hört nicht und wir sind ihm egal. Und vielleicht gab es damals sogar im heutigen Irak unter den Exiljuden sogar Lieder und Klagegedichte, die genau so klangen. Vielleicht zitiert Jesaja hier sogar einen Seufzerschlager, den alle kannten, wo sie sagten, jawohl, den Song kennen wir. Mit diesen Liedern wurde Hoffnungslosigkeit ausgedrückt. Und ich gebe zu, auch wenn ich das jetzt so ein bisschen lustig vorgelesen habe, als hätte ich kein Verständnis für diese Not, ich kann das schon nachvollziehen. Also, dass Menschen fern ihrer Heimat traurig sind. Und ich kenne und höre solche Worte der Niedergeschlagenheit im Moment auch von Geschwistern, von Brüdern und Schwestern. Und auch in meinem eigenen Herzen höre ich manchmal so eine komische Stimme. Diese Stimme könnte sagen, ja, ich bete. Oder ihr könnt auch ergänzen, wir beten, aber Gott hört ja nicht. Wenn es mir so schlecht geht, obwohl ich bete, oder wenn es Menschen, für die ich bete, so schlecht geht, obwohl ich bete, warum bete ich dann? Letztlich sind Gott meine kleinen Pandemieprobleme und Lockdown-Sorgen doch vollkommen egal. Ich bin zwar nicht in der Fremde, im Irak oder Geschwister aus dem Irak und Syrien hier, aber ich bin verbannt in meine eigene Wohnung. Ich komme gar nicht mehr raus. Ich kriege einen Koller hier. Und spazieren gehen, oh, ich kann nicht mehr spazieren gehen. Ich will nicht mehr spazieren gehen. Ja? Aber so innerlich diesen Gedanken, ich kann gar nicht mehr. Und jetzt ist es so schön, wie dieser Text weiterspricht. Er sagt, weißt du nicht? Achtet mal drauf, wie hier Gott durch Jesaja zu euch spricht. Sag mal, weißt du nicht? Hey, werd wach, hast du nicht gehört? Heb die Augen. Sagt er, weißt du nicht, hast du nicht gehört? Warum klagst du? Der Herr, der ewige Gott, der die Enden der Erde geschaffen hat, wird nicht müde noch matt. Sein Verstand ist unausforschlich. Täusch dich nicht. Gott ist nicht müde, dass er nicht mehr hören könnte. Gott ruht auch nicht am siebten Tag, weil er müde war. Gott ruht, weil er Bock hat. Gott ruht, weil er möchte, weil er feiern möchte. Koran wird das so aufgegriffen, ne? Ja, Gott muss auch nicht ruhen am siebten Tag. So, nee, muss er auch nicht. Gott ruht, weil er will. Aber Gott ist nicht müde. Er schlummert nicht. Psalm 121. Er wird deinen Fuß nicht gleiten lassen und der dich behütet, schläft nicht. Siehe, der Hüter Israels schläft noch, schlummert nicht. Gott ist in jeder Hinsicht hellwach. Sein Verstand, seine Präsenz, Buber Rosenzweig übersetzen, sein Unterscheiden, seine Lebenstüchtigkeit ist in jeder Hinsicht jenseits all dessen, was wir uns vorstellen können. Gott ist wach. Also alle Vergleiche, die ihr jetzt bringt mit Red Bull und Taurin, und also, kannst du vergessen. Gott ist Wachheit in Potenz. Gott ist da. Deus ad est. Gott ist ganz da. Und Gott ist nie einfach nur Existenz, sondern Gott ist immer für dich da. Deswegen, er gibt dem Müden Kraft und Stärke genug dem Unvermögenden. Jünglinge werden müde und matt und Männer straucheln und fallen. Merkt ihr, wie hier mit den Begriffen gearbeitet wird, jongliert wird? Da geht es immer um Müde und um Leute, die fertig sind. Und es geht um Kraft, und dann werden immer so Personengruppen genannt, in dem Fall Männer. Ja, Leute, das ist so damals, ne? Ihr könnt genauso junge Frauen einsetzen. Das ist das Gleiche. Gott gibt dem Müden Kraft und Stärke genug dem Unvermögenden. Das sind nicht zwei Fälle, die mit Un verbunden werden. Müde kriegen Kraft. Ach, dann gibt es die andere Gruppe. Stärke genug den Unvermögenden. Und dann ist es noch verdreht, ne? Einmal kommt zuerst die Müden, die kriegen Kraft, und dann kommt erst die Stärke, den Unvermögenden. Das ist noch so verdreht. Das soll nicht sagen, dass es zwei Aussagen sind, sondern Gott gibt dem, der müde ist, Kraft. Gott gibt, schenkt. Er ist die Ursache dafür, dass Menschen, die kaputt sind, die sich elend fühlen, die am Ende sind, dass sie neue Kraft gewinnen, neuen Lebensmut, neue Perspektive und neue Hoffnung. Und sogar Menschen, die eigentlich Power haben müssten, Energie, die können einfach, wie sagt man, durch sein. Einfach fertig. Jünglinge werden müde. Junge, vor Kraft strotzende junge Frauen werden müde und matt. Und Männer straucheln und fallen. Auch hier geht es nicht um zwei Gruppen. Die einen, die werden müde, die anderen fallen hin. Nee, Quatsch. Das heißt genau das Gleiche, nur doppelt kräftig ausgedrückt. Die einen werden müde und matt, aber junge, fitte Menschen, rüstige, können kraftlos werden. Auch Menschen können kraftlos werden, die doch, wie sagen wir so oft, alles haben. Nach menschlichem Ermessen gibt es häufig keinen Grund, warum er müde ist. Und ihr seht einen müden Menschen, einen kraftlosen, ermatteten Menschen, und dann geht er zu ihm hin und sagt, ey, ich weiß gar nicht, was du hast. Du hast doch alles. Du hast doch alles. Du bist gesund. Und dann zählt man irgendwas auf. Du hast einen Dackel. Und du hast fast schon Abitur. Oder wie gut, du hast kein Abitur. Und dann kommt der gemeine Satz, du solltest dankbar sein. Und wenn ihr das so einem Menschen gesagt habt, was hat der Mensch dann gemacht? Der hat dann gesagt, ja, du hast wirklich recht. Ganz genau, ich fühle mich schon viel besser. Nee, natürlich nicht. Das Einzige, was ihr mit so einer Prügelansprache erreichen könnt, ist ein schlechtes Gewissen. Der geht weg und sagt, ja, ich habe eigentlich allen Grund, dankbar zu sein, ich bin es nicht. Ich bin ein Schuft. Ja? Bringt ja nicht viel. Kraft kriegt man dadurch nicht. Und im Allgemeinen sind viele Menschen nach meiner Beobachtung jetzt müde. Nicht nur frühjahrsmüde, das kommt ja noch dazu, sondern Corona-müde. Und aus meinem beruflichen Umfeld erlebe ich viele junge Menschen, ja, die haben durch diese fehlenden Schulbesuche und die häusliche Isolierung einen totalen kaputten Tagesrhythmus. Bleiben die Nacht wach? komme morgens bis mittags nicht heraus, also penne bis um zwei. Ich habe männliche Säugetiere, bei denen ich das beobachtet habe in meinem Haushalt. Aber die sind eigentlich ganz tapfer. Aber trotzdem, die versäumen dann ihre Online-Unterrichtsstunden, die hängen durch, schlafen am Nachmittag, können deswegen abends nicht schlafen und permanent müde. Ist ja nicht so, dass sie permanent wach sind, sondern eigentlich permanent müde. Corona-Müdigkeit spüren aber auch die, deren Schlafrhythmus eigentlich intakt ist. So ein inneres Ausgelaugtsein von immer den gleichen Nachrichten, den gleichen Gedanken, die immer die gleichen Bedenken. Ich muss nur manche, ja, immer die gleichen Dementis. Und es gibt Menschen, die sehnen sich nach den schlimmen Problemen, die sie vor Corona hatten. Und die hatten Probleme. Und jetzt sagen sie, oh, vorher war alles besser. Quatsch. Corona-Müdigkeit und Hoffnungslosigkeit legen sich wie so eine Mattigkeit, wie ein Film, wie ein Schleier auf die Seele. Und ich habe ältere, reifere Menschen, oh, da ziehe ich mich selber jetzt schon zu, erlebt, die sagen, weißt du was, ich glaube, ich ziehe Rente oder Pension vor. Ich habe aber gar keinen Bock mehr. Ich will nicht mehr, ich habe gar keinen Bock mehr. Und dann noch das Wetter. Aber was sollen die machen, die sich das nicht leisten können? Was sollen junge Menschen machen, die jetzt gerade einen Ausbildungsabschnitt haben, die eine Ausbildung suchen? Da kann man zwar auf der Oberfläche vernünftig drüber nachdenken, aber so auf dem Bodensatz der Person gibt es häufig so eine trübe Mattigkeit. Auch die Gemeinden seufzen. Manche Gemeinden drohen sich und untereinander zu verlieren. Ihr scheint hier eine Ausnahme zu sein. Die Mitgliedschaften werden unwichtig und das Gefühl von Verbindlichkeit wird schwächer. Jemand hat mir gestern erzählt, der sich viel so mit der amerikanischen Kirchenlandschaft beschäftigt, sagt, dass Schätzungen davon ausgehen, dass ein Drittel aller amerikanischen Kirchengemeinden diese Zeit nicht überstehen wird. Gleichzeitig aber viele Gemeinden dramatisch wachsen. Sehr seltsam. Manche fühlen sich auch persönlich wackelig, müde oder, um das Wort mal aus dem Text zu nehmen, strauchelig. Die vermissen die schönen Momente im Gottesdienst, Lobpreis, Singen, gemeinsames Gebet, Bibelstunde, Hauskreis, Grillen und all diese schönen Dinge, gemeinsame Ausflüge. Und manchmal glaube ich, dass dieses elendig oft benutzte Predigtbeispiel von der glühenden Kohle, die alleine je ohne den Haufen von Kohlen verglimmt, dass an diesem Beispiel tatsächlich was Wahres dran ist. Ich glaube, es wird Zeit, ne? Wir müssen mal die Kurve kriegen. Aber, der Text geht weiter, Vers 31, aber. Und achtet bitte beim Bibellesen auf aber und auf dennoch. Das ist ganz entscheidend. Wenn Gott nicht aber sagen würde, wenn Gott nicht dennoch sagen würde, dann wären wir alle am Ende. Wenn Gott die Sache laufen würde, wie sie ist, wären wir am Ende. Sogar im Neuen Testament und dort vor allem, wenn wir auf Ostern zugehen, so sehr liebte Gott diese Welt, dass er seinen eingeborenen Sohn dahingab, damit alle, die ihm vertrauen, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Gott sieht, dass Leute verloren gehen werden und er sagt, nein, das will ich nicht. Ich setze mein Aber dagegen. Die Sendung Jesu Christi ans Kreuz ist das Aber Gottes, von dem wir leben. Wir leben von jedem Aber Gottes. Aber die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Wer auf Gott harrt, kriegt neue Kraft. Wer auf Gott wartet, sich konzentriert, erhält neue innere Lebenskräfte. Und als Bild wird hier der Adler gebraucht. Man hätte auch den Stier nehmen können, wenn der aber nicht so durch das goldene Kalb und ähnliches, durch andere Religionen so in Misskredit geraten wäre. Wir würden heute sagen, roter Ferrari oder irgend so ein Tesla Modell X oder irgend sowas. Oder eine Rakete. Egal, es steht für Lebendigkeit, für Kraft, für über den Dingen schweben. Wer auf Gott harrt, kriegt neue Kraft. Und ich kann das eher nicht so schön rollen, so vorne, so süddeutsch, ne? Aber das wäre so schön, wer das kann. Drrr, ne? Harren. Das Wort ist ganz schwierig in seiner Vergangenheitsgeschichte zu erforschen. Das taucht im 16. Jahrhundert plötzlich auf und Luther hat es populär gemacht. Auf Gott harren, auf ihm warten, dann kriegt man Kraft wie ein Adler. Lobe den Herrn, meine Seele, vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, der dir alle deine Sünden vergibt und heilet alle deine Gebrechen, der dein Leben vom Verderben erlöst, der dich krönet mit Gnade und Barmherzigkeit, der deinen Mund fröhlich macht und du wieder jung wirst wie ein Adler. Die des Herrn harren, Genitiv, da kann man Genitiv üben. Ist das cool? Die des Herrn harren, bekommen neue Kraft zu laufen. Sie bleiben nicht matt. Jetzt kommen die Begriffe aus Vers 30. Sie werden nicht matt. Sie wandeln, bleiben nicht müde. Was ist harren? Wer auf Gott harrt, kriegt neue Kraft. Und harren ist nicht eine Methode. Gott ist niemals eine Methode, um irgendwas zu bekommen. Ja, die einen machen Yoga, die anderen Feng Shui, ich harre auf Gott. Gott ist nie eine Methode, sondern es ist eine prinzipielle Ausrichtung auf das Leben. So wie wir es am Anfang gehört haben, Vertrauen auf Gott ist in jeder Situation das Richtige. Wir harren auf Gott. Es gibt keine Situation in deinem Leben, wo du sagen müsstest, boah, Alter, mir geht's so gut. Ey, das läuft, das läuft. Nee, im Moment muss ich nicht harren. Ist nicht dran. Mir geht's so gut. Harren mache ich wieder. Ich weiß schon, harren ist wichtig. Mache ich aber, wenn es mir schlecht geht. Es gibt keine Situation in deinem Leben, wo harren auf Gott nicht angesagt wäre. Wie harre ich denn jetzt auf Gott? Harren geschieht innerlich und grundsätzlich. Harren auf Gott sieht so aus, dass man es tun muss. Nicht wissen muss, dass man es tun muss. Es geschieht innerlich und grundsätzlich. Ich beruhige mich selbst, indem ich mich auf Gott konzentriere. Man darf auch das Wort Meditation dazu verwenden. Meditation bedeutet im christlichen Sinne, ich hole Gott bewusst ins Zentrum meines Bewusstseins. Nicht, ich mache mich leer, sondern im Gegenteil, ich mache mich voll mit Gott. Ich konzentriere mich auf Gott. Auf Gott harren heißt, ich konzentriere mich auf Gott. Konzentrieren, ich bringe Gott in mein Zentrum. Ich wende mich ihm zu, ich nenne ihm meine Sorge, ich nenne ihm meine größte Angst, ich sende sie ihm, ich schicke sie ihm, ich klage sie ihm. Und ich harre auf Gott, indem ich mich zu ihm bekenne, indem ich mich zu ihm bekenne, der sich in Jesus Christus mir gnadenvoll genahet hat, genähert hat. Sprich doch laut oder leise aus, was dich bei Gott hält. Stell dich zu ihm, laut oder leise. Bekenne deinen Glauben. Wann hast du das letzte Mal deinen Glauben bekannt? Vielleicht vor anderen Menschen, bestenfalls. Aber mach's doch mal alleine für dich. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Das ist Bekennen. Das ist eine Möglichkeit, sich zu Gott zu bekennen. Harre auf Gott und du kriegst neuen Lebensmut. Harren auf Gott kann so aussehen, dass du deine Bibel mal anfasst und nicht nur aus Versehen, weil die Hand gerade zugreift, sondern weil du sagst, das ist ja ein Objekt in Zeit und Raum. Ja, deswegen ist es gut, wenn man noch so analoge Bibeln hat, ne? Wenn man sein Handy umarmt, umarmt man auch viele andere Inhalte. Ja? Bei der Bibel ist es anders. Es ist ein abgeschlossenes, analoges Objekt. Und diesem Buch, wenn du Jesus Christus vertraust, hast du diesem Buch dieses Vertrauensverhältnis zu verdanken. In einer Phase meines Glaubenslebens habe ich nachts die Bibel umklammert, weil ich große Sorge hatte, dass mir das Vertrauen auf Jesus Christus zerstört wird. Und ich habe mich als ein physisches Wesen mit Tastpapillen an den Händen und Rezeptoren in meinen Muskeln, ich habe mich bewusst hier festgehalten, um etwas zu spüren. Das ist nicht Magie, das ist nur Zellulose. Ne? Aber es zeigt, ich halte mich fest, ich harre auf Gott. Fasst eure Bibel an und konzentriert euch auf Gott. Eine andere Möglichkeit, neuen Lebensmut zu bekommen, indem wir harren, könnte heißen, Vorsicht, das ist jetzt, fasst doch mal ein Kreuz an. Das ist nicht katholisch gleich oder orthodox oder, ne? Das ist erstmal nur ein Stück Holz. Aber wenn ich es taste, erinnere ich mich im besten Fall an das, was Jesus getan hat. Dieses Kreuz hat mir ein Freund geschenkt, hat er selber geschnitzt. Ich denke auch noch an ihn dabei. Ja? Es erinnert an den Heiland, der für uns am blutigen Stamm gelitten hat, am altrauen Kreuz. Fasst es an, nehmt eure Geschöpflichkeit, bara, wir sind Geschöpfe, ernst. Wir bekommen neuen Lebensmut, wenn wir uns Gott zuwenden. Das heißt, könnte heißen, alte Predigtaufnahmen anhören, gute alte Erinnerungen pflegen. Wenn wir uns Gott zuwenden, gibt es Kraft. Gott schenkt nicht Kraft als etwas, was unabhängig von Gott ist, sondern Gott und Gottes Nähe ist Kraft. Psalm 27, der Herr ist mein Licht und mein Heil, vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist meines Lebens Kraft, vor wem sollte mir grauen? Gott ist nahe. Und ihr habt über Exodus nachgedacht. Und ich habe es nicht so genau geguckt, aber wahrscheinlich auch Exodus 3, Begegnung Mose am Dornbusch. Gott spricht, häufig übersetzt, ich bin, der ich bin. Heutzutage sagen viele, ja, vielleicht besser übersetzt, ich will bei dir sein. Ich bin bei dir. Gott ist bei dir und das gibt dir neue Kraft. Wir schließen mit Psalm 21. 121. Dass wir diesen schon gehört haben, ist vor der Predigt, ist kein Unfall, das ist Absicht. Es soll eingerahmt sein und ihr euch erinnern. Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher kommt mir Hilfe? Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Er wird deinen Fuß nicht gleiten lassen und der dich behütet, schläft nicht. Siehe, der Hüter Israels schläft noch schlummert nicht. Der Herr behütet dich. Der Herr ist dein Schatten über deiner rechten Hand, dass dich des Tages die Sonne nicht steche, noch der Mond des Nachts. Der Herr behüte dich vor allem Übel. Er behüte deine Seele. Der Herr behüte deinen Ausgang und Eingang von nun an bis in Ewigkeit. Amen.